Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das Wort, das wir heute gemeinsam betrachten, kommt aus dem ersten Timotheusbrief und ist in einer Zeit geschrieben, in der Paulus den christlichen Glauben gegen eine Abweichung oder nennen wir es christliche Irrlehre durchsetzen wollte. Die sogenannten Gnostiker oder Gnosis, wie es damals hieß, die leibhaftes Leben als absolut negativ angesehen haben und es war nur dazu da, dass es zugrunde geht. Und deshalb so die eine Richtung musste das Leibliche so gut wie möglich unterdrückt werden. In totalem Verzicht. Und Askese, also dieser Verzicht, diente nicht dazu, wie wir Christen es verstehen, um Freiheit zu trainieren, sondern sie verneinte geschaffenes Leben. Man vermied also Speisen und körperlichen Genuss und hatte allem Körperlichen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ja, ein frohes Erntedank Fest, wie in Israel oder wie es die Christen von Anfang an gefeiert haben, stand da in totalem Widerspruch. Oder dann gab es noch eine zweite Richtung, man verfiel der absoluten Freizügigkeit. Ja, ist ja eh wurscht, ist eh alles schlecht, also lass uns fressen und saufen, morgen sind wir tot. Und da schreibt Paulus nun, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Diese Worte finden natürlich offene Türen bei uns. Wir lassen es uneingeschränkt gelten, dass Nahrung zum Leben gehört. Wir genießen gerne, was ein reichgedeckter Tisch bietet. Wir haben höchstens Bedenken, dass es uns nicht bekommt, zu viele Kalorien vielleicht da drin sind. Und ein bisschen Askese dient auch dazu natürlich, dass wir uns beherrschen und weiterhin gesund und beweglich bleiben. Und man kann natürlich auch nicht maßlos was in sich hineindrücken sozusagen, während anderen Darm. Also all das Ganze ist für uns selbstverständlich. In unserer heutigen Kultur und Gesellschaft des Westens ist eher die Frage, ob die Welt noch als Schöpfung gesehen wird. Die Gnosis hat gedacht, was auch das Denken unserer Neuzeit bestimmt. Die Welt ist jeder Göttlichkeit beraubt. Es geht nur noch um eine rein profane wissenschaftliche Betrachtung. Und dagegen wehrt sich der Glaube ja gar nicht, die Welt wissenschaftlich zu betrachten. Aber der Unglaube in uns übersieht und übergeht immer wieder das Sein unserer Welt und unseres Lebens aus dem Wort Gottes, aus dem Willen Gottes, des Schöpfers. Also feiern wir Erntefest oder Erntedankfest. Stellen wir beruhigt fest, dass unser Leben wieder einmal ein Jahr gesichert ist und empfinden wir darüber hinaus, dass da ein Ja Gottes zu uns gesprochen ist. Der Ja sagt zu seiner Schöpfung, zu uns. Wenn uns erneut deutlich wird, was die Ernte mit dem großzügigen Schenken Gottes, dem geduldigen Erhalten Gottes zu tun hat, dann werden wir das, was wir täglich genießen, und überhaupt alles, was wir haben, mit neuen Augen sehen und auch anders damit umgehen. Drei Punkte möchte ich aus diesen Versen herausarbeiten. Es sind einfach drei Punkte, die man da sehen kann. Unser Dank für die gute Gabe, unser Dank für die ungeschuldete Gabe und unser Dank für die geheiligte Gabe. Erstens, wir danken Gott für die gute Gabe. Nun, Gut und Gabe sind die Worte, die wir hier mal unter die Lupe nehmen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Bei den Menschen der Bibel wird fröhlich gegessen und getrunken. Jesus selbst hat ganz weltoffen gelebt. Fresser und Weinsäufer hatten sie ihn genannt. Aber wir brauchen ihn nicht in Schutz nehmen, denn Jesus wusste sehr wohl, dass Leben mehr als aus Essen und Trinken besteht und dass gefüllte Scheunen das Eigentliche und Letzte nicht gewähren können. Aber Jesus war oft beim Gastmahl. Und wenn er so das Reich Gottes als königliche Hochzeit schildert, dann lässt er es uns genüsslich miterleben, wie es aus der Küche nach Braten riecht. Jesus verkörpert eine unbefangene Weltfreude. Gott macht die Spatzen satt, wie viel mehr macht er uns satt? Dass alle Kreatur gut ist, ist ein gewagter Satz. Ist denn wirklich alles gut? Auch wenn wir dieser Irrlehre, dieser Gnosis nicht folgen, aber das Seufzen und Stöhnen, die Angst und die Sehnsucht müssen wir aus ihrem Denken schon heraushören und ernst nehmen. Davon spricht ja auch die Bibel im Römerbrief. Die ganze Schöpfung ängstet und harrt, die Kreatur harrt. Da ist was nicht mehr gerade in unserer Schöpfung. Nun, das alles geschaffene Gutes kann nur als Glaubenssatz vertreten werden und nicht als Allerweltwahrheit. Im Glauben müssen wir erstmal durchhalten gegen eine Menge von Wahrnehmungen und Erfahrungen, die wir ja machen in dieser Welt. Nun, wir versuchen das Problem zu lösen, indem wir sagen, was Gott schafft, ist gut, was wir Menschen schaffen, ist böse. Prinzipiell richtig. Aber das hält man nicht durch gegen all die Sinnlosigkeiten und Widersprüchlichkeiten des Lebens. Die Bibel bietet uns noch eine weitere Ebene an, nämlich, dass auch in der unsichtbaren Welt wieder göttliche Kräfte wirken, angezettelt von dem einen, der versucht, Macht über diese göttliche Welt zu gewinnen und dabei offensichtlich nicht erfolglos ist und uns als Menschen vielfach auf seine Seite zieht. Dass es Gott gut meint mit uns, wird nur im Glauben Wirklichkeit. Durch persönliche Begegnung mit Gott wird es uns zur Überzeugung. Es ist kein Satz einer theoretischen Weltanschauung. Es ist ein Satz kühnen Glaubens, der Gottes Wohltaten auch noch in den Entstellungen und in dieser Verderbnis erkennt, die die Geschichte des großen Abfalls von Gott mit allem, was es beinhaltet, in die Welt gebracht hat. Die ganze Kreatur hat Angst, sehnt sich, hofft. Was die Gnostiker, gegen die dieser Brief gerichtet ist, nicht hatten, war der Glaube an einen Schöpfer. Wenn die Welt so chaotisch ist, dann kann es keinen Schöpfer geben. Daran verzweifelt bis heute ein Großteil der Menschheit. Bei uns ist der Schöpfer und Erlöser derselbe Gott. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Gott will die Welt. Er will unser Leben. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Er misst sie uns zu. Aber in dieser Zeitlichkeit ist und bleibt Gott trotz allem, was die Welt plagt, trotz allem, was Angst macht und quält, Schöpfer, der sein Gutes gibt, der uns nicht vergisst. Wir leben allerdings in der Zwischenzeit. Nun, dem Wort Gabe sollten wir auch nochmal Aufmerksamkeit geben. Hier könnte ja der Einwand kommen, wer sagt denn, dass die Welt überhaupt Gottes Schöpfung ist und die Dinge, von denen wir leben, seine Gaben. Diese Gnosis hat beides verneint. Die Welt ist schlecht und sie ist nicht Gottes Schöpfung. Nun, aber wenn die Welt nicht Gottes Schöpfung ist, dann hat auch die Ernte nichts mit Gott zu tun. Dann ist eben alles in der Welt oder alles Welt, alles Natur. Und das glauben heutzutage ja auch viele. Natur ist dann wertneutral. Dann gibt es, oder ist es sinnlos zu sagen, gut oder böse. Natur gibt auch nichts. Sie bringt Früchte hervor, ohne zu bedenken, ob sie damit jemandem eine Freude macht. Da gäbe es vielleicht ein Erntefest, wie es viele heute feiern. Und wir bedanken uns bei den Menschen, die etwas produzieren. Ja, wir freuen uns an den Früchten und an Essen und Trinken. Aber im Grunde sagen wir, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Was ist der Sinn des Ganzen? Als christliche Gemeinde vergessen wir natürlich nicht die Menschen, die uns Gutes tun. Die Menschen, die arbeiten, den Dank ihnen zu geben, die unter viel Kraft und Aufwand das alles produzieren. Aber vom Glauben an Gott, den Schöpfer her gesehen, sind ja auch menschliche Kraft und menschliches Können, alles was du kannst, Gottes Gabe. Weil von Gott alles kommt. Gott wirkt ja nicht ohne seine Geschöpfe. Er wirkt in ihnen und durch sie. Der Bauer, der auf dem Mähdrescher sitzt, wird, wenn er Gott entdeckt hat, also zum Glauben kommt, sich als ein Werkzeug Gottes verstehen, als ein Empfänger des Segens Gottes, den er weitergibt. Wir haben es, um im Glauben zu sprechen, bei den Gaben nicht nur mit den Sachen zu tun, mit den Dingen, sondern mit dem Geber, dem wir heute Dank geben. Erntedank ist nur eine Art der Verehrung Gottes. In Saat und Ernte wird uns deutlich, dass Gott schafft und dass Gott erhält. Gott ist der Schöpfer, der auch in jedem Schlag meines Herzens und in jedem Atemzug da ist. Er ist in den biologischen Vorgängen der gesamten Natur, in der Entstehung des Sauerstoffs, in den Pflanzen, in den chemischen Reaktionen, in den physikalischen Tatbeständen wie Gravitation oder Wärmevorgänge. Wir sehen als Christen immer hinter dem Geschöpf den Schöpfer, hinter der Gabe den Geber. In ihm leben, weben und sind wir. Und darum danken wir Gott erstens für seine gute Gabe. Zweitens, wir danken Gott für die Gabe, die er uns nicht schuldet. Paulus schränkt hier ein und sagt, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Es geht also, oder steht die Frage, was von den Dingen der Welt, Essen, Trinken, sind dabei nur, also ein Bereich unter vielen. Was kann ich einfach unbefangen als Gottes Schöpfergabe annehmen? In dieser Welt ist ja das, was geschaffen ist und was sündig ist, nur schwer zu unterscheiden. Alles ist vermischt. Also was darf ich mir zu eigen machen in dieser Welt und was nicht? Der Text stellt keine Liste auf. Wer so gesetzlich denkt, der würde erwarten, sag mir jetzt, was darf ich und was darf ich nicht. Sag's mir halt. Aber Paulus gibt uns Freiheit und Eigenverantwortung. Nichts ist verwerflich, wofür man Gott dankt. Cool. Dieser Vers 4b als Kriterium gilt ja nicht nur für Nahrung. Wenn wir abends einschlafen oder vor dem Einschlafen nochmal den Tag entlang gehen und fragen, wofür können wir eigentlich Danke sagen heute und wofür nicht? Vielleicht gab es Szenen, wo wir denken, oh, das wäre besser nicht passiert. Können wir Gott nicht so sehr für danken. Anderes mag vielleicht unseren Augen nicht gefallen oder den Überzeugungen anderer Menschen, auch christlichen Verhaltensweisen. Ich kenne manche Christen, die haben so gesetzlich gelebt, dass sie schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie einen Schluck Wein trinken. Oder wenn sie tanzen, Lebensfreude irgendwie ausdrücken. Und dann trinken sie ein gutes Glas Wein oder zwei und tanzen einmal ausgelassen und sind ganz verschämt, weil sie denken, das hat Spaß gemacht. Aber was man mit Dank empfangen darf, ist gut. Nun, aber ist diese Faustregel dann nicht ganz beliebig? Nun, sie setzt voraus, dass man mit Gott im Gespräch bleibt und dass man über seinen Willen schon etwas informiert ist. Sonst ist das Begehren des menschlichen Herzens ja auch ganz schnell so, dass man etwas in den Willen Gottes hereininterpretiert und sagt, ja super, ich sage ja einfach Danke. Neulich habe ich gelesen, ich glaube im Sonntagsblatt, es gibt jetzt Polymenschen, die Treue zu mehreren Partnern denken können. Ja, und es gibt es auch in der Kirche, auch im Pfarrhaus. Könnte ich auch sagen, super, find noch jemand, weil meine Frau, die gefällt mir auch, gell? Kommst auch in unser Haus, dann leben wir als gemeinsam die Treue. Kann man machen. Entspricht es dem Willen Gottes, die große Frage. Oder wenn ich was einkaufe und dann plötzlich merke ich, wow, gut, die Verkäuferin, die hat sich um 30 Euro verzählt. Danke Gott! Ja, oder bin ich informiert über Gottes Willen oder ist der Heilige Geist in mir lebendig und ich merke, am Ende hat doch diese gute Frau den Schaden. Ja, gebe ich sie doch zurück. Verwerflich werden die Dinge, wenn ich gottwidrig damit umgehe. Essen und Trinken dient der Erhaltung des Lebens, aber Fressen und Saufen verderben Gesundheit und Leben. Ich bin es, der das Gute böse macht, wenn ich es missbrauche. Aber verwerflich, sagt Paulus, ist es eben auch dann, wenn ich Gott nicht danke. Dafür, was er mir eigentlich nicht schuldet. Deswegen heißt dieser zweite Punkt, wir danken Gott für die Gabe, die er uns nicht schuldet. Danke ich für etwas, was ich verlangen kann? Gut, wenn ich freundlich bin und höflich, ja. Aber eigentlich bringt der Danke sagt, zum Ausdruck, dass ich auf das Empfangene kein Recht habe. Es bekommen habe, weil der Geber mir zuliebe etwas gemacht hat. Und das ist das Bekenntnis an Erntedank. Gott, du hast mich beschenkt. Du hast uns beschenkt. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt, du hast mich beschenkt. Du meinst es gut mit mir. Du hättest es nicht gemusst. Das ist das Besondere am Glauben. Wir verstehen im Glauben alles als Geschenk. Auch, dass ich lebe. Alles, was mir zuwächst im Leben. Gott müsste nicht. Er will. Und er hat uns gesegnet. Gott könnte auch seine Hand zurückziehen nach allem, was er erlebt hat. Er könnte die Welt stillstehen lassen. Und wir würden es doch irgendwie verstehen, ja? Also Gott, jetzt musst du doch irgendwann die Nase voll haben, oder? Nein, er will es nicht. Aber in unserer menschlichen Undankbarkeit meinen wir, Gott schulde uns all das und glauben, er sei verpflichtet dazu, uns zu segnen vielleicht manchmal. Und dann empfangen wir die Segnungen in stumpfer Gleichgültigkeit. Und wenn es dann mal Mangel gibt, dann kommt der Vorwurf. Aber so wollen wir nicht leben. Es ist verwerflich, die Dinge Gottes nicht mit Dank zu empfangen. Also das reaktionslose Annehmen und Einheimsen, das ist verwerflich. So tun, als ob alles selbstverständlich ist. Und drittens, wir danken Gott für die geheiligte Gabe. Nun Gott, was ist das denn schon wieder? Bedarf die Gabe Gottes der Heiligung? Kommt es nicht aus seinen Händen? Oder gehören die Dinge, die auf dem Tisch sind, nicht einfach so zum natürlichen Leben? Wieso der Heiligung? Weil unser ganzes Leben der Heiligung bedarf. Auch Essen und Trinken. Wir leben unser ganzes Leben als Christen für Gott. Von Gott sind alle Dinge und so sollen auch alle zu ihm und für ihn sein. Das geschieht aber nicht automatisch, das wissen wir. In dieser gefallenen Welt, die sich von Gott abgekehrt hat, ist es zwar bei dem von ihm geblieben, ja, wie könnte die Welt auch existieren ohne unseren Schöpfer? Aber das, sie wieder für ihn und zu ihm lebt, das kann nur im Glauben vollzogen werden. Und darum brauchen wir das Zeugnis des Evangeliums. Darum braucht die Welt dich, der du heute in der Kirche sitzt, heute diese Botschaft hörst, heute wieder neu verstehst, ja klar, es gibt einen Schöpfer, dem ich zu Dank verpflichtet bin. Die Botschaft der Rettung, dass Gott über alle unsere Undankbarkeit hinweg sieht, weil er auf Christus sieht, der diese größte Sünde auf sich genommen hat. Ja, es ist die größte Sünde der Welt, dass sie Gott nicht dankt, obwohl er so großzügig ist. Und er gibt jedem die Chance, neu anzufangen. Der Glaube kommt aus dem Wort. Und nur wenn du im Glauben die Gnade Gottes, die er dir anbietet, annimmst, passiert dieses geistliche Wunder und du verstehst auf einmal, Gott, du bist gut zu mir. Du schenkst mir all das. Und so wird auch unser Essen und Trinken wie alles andere in unserem Leben geheiligt durch Wort Gottes und Gebet, so schreibt Paulus. Klar, dass wir jetzt über das Tischgebet sprechen müssen. Nicht weniger als 3-mal wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Dank beim Essen die Voraussetzung für den rechten Gebrauch der Mittel ist, die Gott zum Leben gegeben hat. Nun, die Juden haben immer gebetet, beten bis heute. Und gedankt und ebenso die Christen von Anfang an. Jeremias, ein Theologe der Neuzeit, beklagt demgegenüber das entartete christliche Geschlecht der Moderne. Das sind wir. Unsere Zeit. Weil sie den Sinn dieser Sitte verloren hat. Nun, sicherlich ist es viel schwerer, neu zu starten, als etwas zu erhalten. Aber das ist ja bei allen Dingen der Fall. Ja, eine Kultur kann man leichter erhalten, als sie neu zu schaffen. Aber was für eine Chance, und ich lege sie dir und euch neu ans Herz, wenn ihr da lasch geworden seid. Vielleicht auch aus falsch verstandenem gesetzlichen Verständnis. Tut mir leid, aber ich sage meiner Frau jeden Tag Danke und ich höre nicht dafür auf oder davon auf, weil man das ja nicht jedes Mal machen muss. Aber so gehen Christen mit dem Gebet um. Ja, wir wollen nicht gesetzlich werden. Wir müssen ja nicht immer beten, wir müssen ja nicht immer danken. Gott weiß schon. Ich glaube, das ist Quatsch. Viele haben auch aufgehört zu danken, weil die Kinder nicht wollten. Oh, die Kinder sind ja ganz sauer und die sind ungehalten, wenn man dankt. Also hören wir auf mit dem Tischgebet. Wir wollen ja Frieden im Haus. Schade. Und ich sage euch, Leute, Väter, ich bitte euch, nehmt den Priesterdienst wieder auf, der euch von Christus gegeben ist. Glaubt es wirklich, ihr seid verantwortlich, aber nicht nur ihr, auch ihr Frauen oder Kinder, egal, übernimmt die Initiative und sagt, wir danken ab heute Gott. Wie wär's in unserem Haus, wenn wir es nicht mehr tun? Gebt Gott wieder dem Dank, der ihm zukommt, hörbar, auch durch Tischgebet und durch Lobpreis zu Hause. Leider ist es so, wer auf die Sitte oder gute Ordnung verzichtet, der verzichtet weithin auf christliche Lebensführung. Da steckt so viel Kraft drin, da steckt so viel Zeugnis drin. Und das Tischgebet ist eine große Hilfe bei der Lebensführung, beim Bekenntnis. Egal, wen du eingeladen hast. Was für eine Gelegenheit, zu sagen, ja, bevor wir jetzt anfangen, spreche ich ein Gebet. Gott, wir danken dir, dass du uns reich beschenkst. Wir sind dir dankbar, denn du schuldest uns nichts und du gibst uns reich. Was für ein Zeugnis. Jesus Christus, danke, dass du jetzt mit uns bist. Ich danke dir für unsere wunderbaren Gäste. Ich danke dir, dass du uns jetzt segnest. Du bist mitten unter uns. Das dürfen wir. Wir dürfen die Kultur unserer Häuser bestimmen, unsere Familien bestimmen. Und wir sind verantwortlich, Zeugnis zu geben. Jesus sagt, wenn ihr mich nicht bekennt vor den Leuten, dann bekenne ich euch auch nicht vor meinem himmlischen Vater. Es soll keine Drohung sein, aber es zeigt, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir das einfach nicht machen. Gott liebt uns und er möchte, dass sein Segen fließt. Und wer weiß, wer dadurch angesprochen ist. Noch einmal, es geht nicht darum, gebetsmühlenartig der Form halber zu beten, sondern weil wir die Wahrheit erkannt haben, machen wir es persönlich und liebevoll. Ja, Sitte und fromme Kultur macht nur Sinn, wo sie von Glaubenserkenntnis getragen ist. Aber wenn wir uns als Tischgäste Gottes verstehen, kommen wir auch und gerade über das Tischgebet mit ihm in Kontakt und empfangen bewusster, was er gibt. Also verstehen wir es so, Gott schenkt uns in dieser Gabe seine Vaterliebe. Wir danken Gott für die gute Gabe. Wir danken Gott für die Gabe, die uns nicht schuldet. Und wir danken Gott für die geheiligte Gabe. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Bereiten wir uns vor mit dem nächsten Lied auf seine ganz besondere Gabe. Nicht der Schöpfungsgabe, sondern der Erlösungsgabe, dass wir durch Christi Leib und Blut Kinder Gottes geworden sind, in diesem neuen Bund stehen. Was für ein Grund, Gott zu loben und zu danken.